Ich lese uns heute die Verse 16 bis 18 aus dem zweiten Kapitel des zweiten Timotheusbriefes. Halte dich fern von ungeistlichem losen Geschwätz, denn es führt mehr und mehr zu ungöttlichem Wesen, und ihr Wort frisst um sich wie der Krebs. Unter ihnen sind Hymenäus und Philetus, die von der Wahrheit abgeirrt sind und sagen, die Auferstehung sei schon geschehen, und bringen einige vom Glauben ab. Dieser letzte Brief des Apostel Paulus, den er an seinen Ziehsohn Timotheus schrieb, greift noch einmal wichtige Punkte auf, die es zu beherzigen gilt, gerade in der Endzeit. Dies zu beherzigen galt überall, wo Gemeinde entstanden ist, weil auch der Widersacher nicht untätig ist. Von ihm steht geschrieben, dass er umhergeht wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Und es tut er bis zur heutigen Zeit, bis in unser persönliches Leben hinein, versucht er genau das zu erreichen. Und darum gibt es gewisse Regeln im geistlichen Leben, die wir beachten müssen, damit wir Überwinder bleiben, um Jesu willen, dass wir auch Geführte bleiben unter der Kraft des Heiligen Geistes. Sonst gibt es einen, so habe ich es überschrieben, gefährlichen Rückfall, von dem wir eben gerade gelesen haben, durch ungeistliches Reden sind manche zurückgefallen und zogen sogar dadurch etliche andere mit, die den Glauben, den einfältigen Glauben an Jesus verließen. Paulus macht also aufmerksam, dass gerade das Reden in der geistlichen Arbeit in der Gemeinde Jesu kontrolliert werden muss. Gerade das Reden. Viele menschliche und falsche Gedanken schlagen sich nämlich im Reden nieder und beeinträchtigen das geistliche Leben in der Gemeinde und der Gemeinde in der Welt. Sie hindern die Vollmacht der Gläubigen, in dieser Welt ein Aushängeschild der Gnade Jesu zu sein. Außerdem entsteht durch ungeistliches Reden ein ungeistliches Wesen. Das wurde hier im Zusammenhang genannt. Das Reden hat eine Auswirkung auf den Wandel, auf das persönliche Leben. Man kann das sogar manchem schon ansehen. Ich sage manchmal zu meiner Frau, hast du gesehen, wie derjenige reagiert hat? Der hat sicher über uns geredet. Der kann gar nicht so richtig klar und offen uns anschauen, weil er über uns geredet hat. Das prägt das Leben, das sieht man dann schon. Ja? Und das steckt dann auch anderer Leben an, die sich auf falsche Bahnen ziehen lassen. Das falsche, ungute Wesen wird dann gesehen, zum Beispiel im Wortgezänke, Streitgespräche. Streitgespräche im Reiche Gottes sind eigentlich immer fleischlicher Natur, nie geistlicher Natur. Denn wer für sich weiß, dass er anhand der Schrift auf dem Boden der Wahrheit steht, braucht niemals zanken. Weil er weiß, dass das Wort der Wahrheit für sich selbst spricht. Gott müssen wir nie verteidigen, auch nicht sein Wort. Es redet für sich selbst. Es hat Kraft in sich selbst. Deswegen zitieren wir so gerne Bibelworte, weil das Wort für sich selbst redet. Und die Gideons können das bezeugen, die nämlich nur das Wort verteilen und dann staunen sie, was das bloße Wort ohne Predigt ausrichtet. Dass Menschen aufgrund allein des Wortes, ein Satz, den sie lesen, sich bekehren. Das Wort streitet für sich selbst. Also Wortgezänke im Wesen ist nicht gut. Ungeistliches Wesen, Streit, scharfe Tonart, Beleidigungen, Belastungen und somit Traurigkeiten, die dann unfähig zum geistlichen frohen Handeln und Reden in der Wahrheit machen. Loses Reden, ungezügelt und unüberlegt, lässt den Gläubigen wieder in das bloße Menschsein zurückfallen. Das bloße Menschsein. Die Führung durch den Heiligen Geist wird blockiert. Bloßes Menschsein heißt tatsächlich, ich werde nicht mehr geleitet vom Geiste Gottes. Ich entscheide selber. Ich rede selber. Ich handle selber. Aber in der Gemeinde Jesu geht das ganz anders zu und soll es ja anders zugehen, weil es ja um das unsichtbare ewige Reich geht, was verherrlicht werden soll. Und von dieser Gefahr, dass das Leben wieder in die fleischlichen Bahnen durch ungeistliches Reden gelangen kann, schrieb ja auch der Apostel Jakobus. Jakobus im dritten Kapitel, ich möchte uns mal diese Verse lesen, da spricht er davon, dass durch dieses Reden der ganze Leib befleckt wird. Ja, also das sind nicht nur Worte, die dann im Raum stehen, sondern dahinter steht auch das belastete Glaubensleben. Jakobus 3, Verse 1 bis 2 und 6. Liebe Brüder, unterwinde sich nicht jedermann, Lehrer zu sein, und wisst, dass wir desto mehr Urteil empfangen werden. Denn wir fehlen alle mannigfaltig. Wer aber auch in keinem Wort fehlt, der ist ein vollkommener Mann und kann auch den ganzen Leib im Zaum halten. Also hier wird Wort und Leib in Verbindung gebracht. Vers 6. Die Zunge ist auch ein Feuer, eine Welt voll Ungerechtigkeit. So ist die Zunge unter unseren Gliedern und befleckt den ganzen Leib und zündet an allen unseren Wandel. Also das kann man gar nicht voneinander trennen. Worte und Wandel, Wesen, entzündet unseren Wandel, wenn sie von der Hölle entzündet ist. Als Kinder Gottes sollen wir also zur Förderung des Glaubens reden können. Alles, was uns Christus und sein Werk größer werden lässt und was uns ermutigt, treu an dem Bau seines Reiches stehen zu können und Zeuge seiner Gnade zu sein, das soll aus unserem Reden zu hören sein. An die Epheser schrieb Paulus auch in diesem Sinne im 4. Kapitel Vers 29, lasst kein faules oder wir könnten sagen ungeistliches Geschwätz aus eurem Munde gehen, sondern solches, das nützlich ist zur Besserung, wo es Not tut, dass es holdselig sei, zu hören. Oder an die Römer schrieb er so in Kapitel 14 vom Römerbrief, Vers 19, lasst uns dem nachstreben, was zum Frieden dient und was zur Besserung untereinander dient. Wir merken also, Worte sollen aufbauend sein mitten in der Gemeinde. Sie sollen also nicht von dem natürlichen Menschen in unnützlichen Reden missbraucht werden, sondern in geistlichen Reden geführt durch den Heiligen Geist zur Besserung des Nächsten. Menschenworte bessern nie. Sie bleiben im Menschlichen stecken, aber sie führen nie im Geistlichen voran. Aber die Worte, die wir im Herzen haben, durch Lob und Preis Gottes, die bessern den Nächsten und helfen ihm, Festigkeit zu finden auf dem Wege der Nachfolge. Timotheus sollte ein Diener Jesu bleiben. Das ist das Anliegen auch in diesem Brief, diesem letzten Brief. Das heißt, was heißt denn Diener bleiben? Bleiben, indem er aus der Kraft des Heiligen Geistes schöpfen, reden und handeln kann. Mitten in der Gemeinde schöpfen aus der Kraft des Heiligen Geistes, des Geistes Gottes, dann reden und handeln kann. Desgleichen natürlich nicht nur Timotheus, sondern alle Glieder am Leibe Jesu. Gehen wir ein wenig tiefer mit der Frage, was ist denn ungeistliches Reden? Im ersten Timotheusbrief, Kapitel 4, Vers 7, nennt Paulus das unter anderem Fabeln, Fabelnreden. Das heißt also, Dinge reden, eigene Gedanken, eigene Auslegung des Wortes Gottes zum Lebensmaßstab machen. Was ich denke über das Wort Gottes, muss richtig sein und muss Maßstab für alles sein. Das sind Fabeln. Ja, das ist ungeistliches Reden. Sondern nur, was das Wort Gottes sagt, im Übrigen nebenbei gesagt, das musste ich auch lernen und ich studiere das immer noch. Mir ist manches durch das Wort offenbar gemacht worden. Und nun dachte ich, ich müsse das allen erzählen. Das habe ich lange Zeit gemacht und ein Stück dabei Schiffbruch erlitten, weil ich merkte, das kommt gar nicht an. Bis ich merkte, die Offenbarung des Wortes und manche Geheimnisse sind für mich gedacht gewesen und nicht, dass ich sie weitersage. Und hier begehen Gläubige auch viele Fehler, indem sie ihre persönliche Erkenntnis für ihr eigenes Leben übertragen wollen auf andere. Das kommt nie zu einer guten Frucht. Sie machen dann ihre persönliche Lebenserkenntnis mit Jesus zu einem Maßstab für andere. Und an dieser Stelle ist der Menschenverstand in seiner Erkenntnis Richtschnur geworden und wird es dann für das eigene Glaubensleben und wenn möglich auch für das Leben anderer. Dabei mahnt der Herr durch den Apostel Petrus und zeigt deutlich auf, dass noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgegangen ist. Wie kann also der menschliche Wille plötzlich durch eine Erkenntnis Maßstab gewinnen? Es muss immer der Wille Gottes sein, der vorgehalten wird und für jeden den individuellen Maßstab aufzeigt. An ein und demselben Wort gleichen sich alle Gläubigen ab. Jeder in dem Maß, wie es braucht. Das ist das Geistliche, das ist der Hinweis auf den Erlöser für die Erlösten. So kann Gottes Wort sich also keiner menschlichen Auslegung unterstellen. Vielmehr muss sich der menschliche Geist immer dem Wort Gottes unterstellen. Und das Wort Gottes muss nicht verstanden, sondern geglaubt werden. Das ist ein großer Unterschied. Deswegen können wir keine Maßstäbe aufrichten von unserem Verständnis, weil Gottes Wort nie verstanden, sondern immer geglaubt werden muss. Und deswegen ist es nur das Angebot, nimm du auch Gottes Wort an, glaube es und erstelle dich diesem Wort. In Sprüche 3, wir kennen das, wurde das ja bereits schon aufgezeigt und die Priorität des Geistes Gottes im Leben eines Menschen angezeigt, dass es auf diese ankommt. Ich lese uns mal dort die Verse 5 bis 8. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen, das ist also die Priorität, und verlass dich nicht auf dein Verstand, auf dein Verstehen, sondern auf den Herrn. Hier merken wir ganz eindeutig, auch im Neuen Testament finden wir das wieder, das ist das, was Paulus hier auch sagt, dieses sich verlassen auf den Herrn, damit nicht unnützliche Reden Schaden anrichten können. Gedenke an ihn, den Herrn, in allen deinen Wegen, also hier steht nicht nur in einer bestimmten Zeit, in einer geistlichen Periode im Alltag dann nicht denken an den Herrn, sondern nur am Sonntag oder in der Versammlung oder wenn man gerade in der Bibel liest. Nein, in allen Dingen, egal wo wir als Kinder Gottes sind, was wir tun, ob wir einkaufen gehen oder ob wir in Urlaub fahren oder was wir auch machen, in allen Dingen immer an den Herrn denken. Dann wird er uns richtig führen, steht hier. Und zwar das Wort führen ist dabei wichtig und richtig ist auch wichtig. Zum einen richtig und führen. Führen heißt ja nicht erklären. Der Herr muss uns alles nicht erklären, wir können ja das gar nicht verstehen. Aber er will uns leiten und führen, dass wir diesen Weg gehen, den er vorgesehen hat. Und wir empfinden einfach, das ist der richtige Weg jetzt. Das ist noch etwas anderes als, ich will Erkenntnisse ansammeln und nach der Erkenntnis will ich handeln, selbstständig. Führen, da kann jeder Tag anders sein. Denke nicht, steht hier weiter, denke nicht, dass du weise bist, sondern fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Das wird deinem Leib sogar, jetzt kommen wir wieder Beziehung, Worte und Körper hier zusammen. Das wird sogar deinem Leib gesund sein, wenn du das machst. Ja, dein Leib wird davon profitieren und deine Gebeine werden erquickt, steht hier. Wenn man geleitet wird vom Herrn, dann hat der Körper auch was davon. Dann bringt er plötzlich Dinge fertig, die er normalerweise nicht kann. Da staunt man dann. Man staunt es bei Missionaren auch und auch Glaubensgeschwistern, die vielleicht in besonderer Position sind. Wie schaffen die das? Wie können die das alles bewältigen? Ja, weil sie sich leiten lassen. Sonst könnten sie es nicht. Weil sie auch bloß einen Leib haben, wie jeder andere, der begrenzt ist. Aber wenn der Herr leitet, dann werden Dinge möglich, die normalerweise nicht möglich wären. Wie das ungeistliche Reden also eine Kraftwirkung, haben wir gelesen, auf den Leib ausübt und den Lebenswandel des Gläubigen, verhält es sich auch mit dem geistlichen Reden. Das geistliche Reden belebt und erquickt den Körper zum Dienst. Wir merken, das kann man gar nicht auseinanderbringen. Wenn jemand Erkenntnis und Verstand vom Herrn empfangen hat, soll er dennoch demütig unter der Erkenntnis Christi bleiben und zur Korrektur bereit sein. Das will sagen, wenn ich eine gewisse Erkenntnis habe, muss ich immer wissen, es ist nicht die letzte. Niemand hat die letzte Erkenntnis, sondern er hat nur eine Erkenntnis auf dem Wege. Die letzte Erkenntnis hat Christus, der darüber steht. Und wenn ich das vergesse, dann passiert genau das, was auch hier Paulus an Timotheus schreibt, dass da unnützes, ungeistliches Geschwätz rauskommt und dass ich auch nicht mehr korrigierfähig bin. Lesen wir aus dem Propheten Jeremia die Stimme Gottes, wo es heißt in Kapitel 9, Vers 22, so spricht der Herr, ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit, ein Starker rühme sich nicht seiner Stärke, ein Reicher rühme sich nicht seines Reichtums, sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er mich wisse und kenne, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden, denn solches gefällt mir, spricht der Herr. Also wir spüren auch aus diesen Worten, dass das Erleben des Kindes Gottes, worin es gerade steckt, nie der Abschluss ist, sondern das ist nur eine Zwischendimension auf dem Wege in der Nachfolge. Darum immer offen bleiben für die Führung des Herrn. Für die Führung des Herrn. Weisheit, Stärke, Reichtum, wie auch immer sich das jetzt offenbart, hat nie einen absoluten Wert in unserem Leben, sondern ist immer auf Steigerung angewiesen und angelegt. Und dadurch bleiben wir bei dem Herrn. Wir rühmen uns nur des einen, dass wir Jesus kennen, wissen und dass wir wissen, dass er barmherzig ist, gerecht und dass er die, die ihm vertrauen, führt und leitet. Wohin führt also weiterhin das ungeistliche Reden, fragen wir uns? Solches Reden, das also keine geistliche Korrektur mehr sucht, weil es ja das Reden absolute Werte, so wie hier im Timotheusbrief von denen geschrieben ist, die einfach ungeistlich geredet haben, sagen, die Auferstehung ist schon geschehen, das ist ein absoluter Wert und das haben andere anzunehmen, weil also keine absoluten Werte mehr im Sinne des Lebensmaßstabes Gottes gesucht werden, sondern im menschlichen Bereich sich dann befinden. Die Folge derer, das soll uns hier gesagt werden, die sich diesem Reden preisgeben und nicht mehr korrekturfähig sind, ist, dass sie ihre Stütze wieder im Gesetz suchen. Sie gleichen nur ihr Leben am Gesetz ab und daran messen sie, ob sie anständige oder unanständige Menschen sind. Ich habe keinen Tod geschlagen, ich habe den Feiertag geheiligt, habe die Eltern immer geehrt, ja? Dann bin ich also ein guter Mensch. Das ist die Folge, wenn man nicht mehr korrekturbejahend ist. Die Beruhigung im Blick auf die Gebote Gottes, ein anständiger Mensch zu sein, lässt dann auch verschiedene andere Heilsvorstellungen am Wort Gottes vorbei zu. Deswegen gibt es ja so manche Religionen, die einfach sich an den Geboten abgleichen und sagen, also darin gesehen bin ich schon okay und in Ordnung. Und man kann dann also auch andere Strömungen spiritueller Art zulassen, weil man nicht mehr auf Christus, den einzigen Weg, sein Leben gründet. Diese Gläubigen fallen aus der individuellen Führung, und ich freue mich, das sagen zu dürfen, dass es eine individuelle Führung gibt. Gemeinde Jesu wird nicht einfach pauschal geführt. Jedes Kind Gottes wird einzeln geführt. Und das ist gut so. Dadurch entsteht die Unabhängigkeit voneinander und unter der Führung zugleich die innigste Gemeinschaft in Christus. Denn nur wer unabhängig ist vom anderen, kann dem Nächsten dienen. Wenn Jesus nicht von uns unabhängig gewesen wäre, hätte er uns nicht dienen können. Nur ein Unabhängiger kann dem Nächsten dienen. Und somit sollen wir alle durch individuelle Führung unabhängig sein, damit wir in einem Geist wieder zu der guten Gemeinschaft und innigen Gemeinschaft gelangen. Also solche Gläubigen, die dann diesem Geschwätz Raum geben, fallen aus der individuellen Führung durch den Heiligen Geist. Sie passen sich eigener guter Erkenntnis über ein mitmenschliches Leben an. Und so bezeugen sie nicht mehr die Führung ihres Lebens aus der Gnade Jesu, weil sie ja gar nicht mehr geführt werden, sondern sie bezeugen aus gesetzlich selbsterwählter Frömmigkeit ein Glaubensstil. Darum schreibt ja auch Paulus im ersten Brief an Timotheus, 1. Timotheus 1, Vers 9, dass das Gesetz ja nicht den geistlich Gesinnten gegeben ist, sondern den Ungeistlichen unter anderem. Das steht in Beziehung. Den Ungeistlichen, ja, und vielen anderen, die da aufgezählt werden, ist das Gesetz gegeben. An die Galater musste er auch schreiben, der Apostel, in dieser gleichen Art und im Kontext zu diesem mit der Frage, wie es bei ihnen steht, warum sie jetzt nicht mehr sich führen lassen wollen durch den Heiligen Geist, warum sie wieder einen selbstständigen Gottesdienst für ihr Leben vollführen wollen. In Kapitel 3, Vers 3 sagt der Apostel, seid ihr denn so unverständig? Im Geist, also im Heiligen Geist, habt ihr doch angefangen, ihr wurdet geführt. Wollt ihr es jetzt im Fleisch vollenden? Mit anderen Worten, ihr wollt euch nicht mehr führen lassen, ihr wollt euch jetzt wieder abgleichen am Gesetz. Und das bestätigt er auch im vierten Kapitel dann, in Vers 9 bis 11, und sagt, nun ihr doch Gott erkannt habt, ja vielmehr sogar von Gott erkannt seid, Warum wendet ihr euch denn wiederum zu den schwachen und dürftigen Satzungen, denen ihr von Neuem andienen wollt? Ihr haltet Tage, Monate, Feste, Jahre. Ich fürchte für euch, dass ich vielleicht umsonst an euch gearbeitet habe. Also hier wird ganz deutlich dieser Wechsel, wenn die Führung unter dem Heiligen Geist nicht mehr da ist, die ja ständig Korrektur im Leben eines Menschen gibt. Er bleibt nie, was er ist. Darum kann er also auch keinen gültigen Lebensmaßstab von sich aus gesehen weitergeben, weil er morgen schon wieder ein anderer ist als heute. Nur Jesus bleibt gleich. Das ist der einzige Lebensmaßstab. Aber wenn diese Führung nicht mehr stattfindet, dann geschieht genau das, was Paulus hier sagt. Da fängt man wieder an, sich an Traditionen festzuhalten, am Gesetz, an Feiertagen und beruhigt sein eigenes Gewissen damit, wenn man es tut. Aber Paulus sagt, ich habe Angst um euch. Ich habe Angst um euch, dass vergeblich an euch gearbeitet worden ist. Die Beobachtung von Tagen und Festlichkeiten sind ihnen, also hier den Gläubigen, wieder größer geworden als die Leitung durch den Heiligen Geist. Es ist wieder zu einer fleischlichen, menschlichen Nachfolge Jesu gekommen. Menschliche Lehren greifen dann schnell um sich. Paulus schrieb hier, dieses Geschwätz der einigen, dieses Wort frisst um sich wie der Krebs. Und das hat seine Begründung auch, und er spricht ja hier über die Gläubigen, er spricht nicht über die Welt, sondern über die Gläubigen, über die Gemeinde auf Erden, wo diese Gefahren existieren. Warum greift es so schnell um sich wie der Krebs? Einmal Krebs als Tier gesehen, so ein Krebs kann ja in alle, vom einen Platz in alle Richtungen laufen, ja, ohne sich da groß umzudrehen und sich der Beute schnell nähern. Aber auch wenn wir an die Krebskrankheit denken, dann greift sie in alle Richtungen zur Ausbreitung schnell um sich. Und so greifen auch ungeistliche lose Reden und Lehren schnell um sich. Warum? Der natürliche Mensch nimmt sie deshalb gerne an, weil er sich dadurch der göttlichen Erziehung unter dem Heiligen Geist entziehen kann. Das ist der Grund. Und er ist froh, dass er das tun darf. Deswegen nimmt er es schnell an, wenn er sowas angeboten bekommt. Wenn Jesus sagt, wer mir folgen will, der verleugne sich selbst, dann durchkreuzt das unser natürliches Leben. Und es birgt Schmerz in sich. Es durchkreuzt unsere Wünsche, unsere Planungen, unser Handeln. Dann soll unser ganzes Sein von dem Gedanken und der Planung des Herrn abhängig sein. Wer mir folgen will, der verleugne sich. Also da gibt es gar nichts Eigenes mehr, was gebraucht wird, gefordert wird, gestattet wird. Das widerstrebt aber dem natürlichen Menschen. Der will mitreden. Der will auch noch leben. Weil das weh tut, sich ganz unter die Führung des Herrn zu stellen, das schmerzt den natürlichen Menschen. Wenn wir aber eine Lehre empfangen, aus selbsterkannter Glaubensnachfolge, können wir auch unsere Pläne und Wünsche, die Wünsche des alten Menschen verwirklichen. Und der natürliche Mensch blüht dabei auf. Das sind diese Glaubensgeheimnisse, denen wir ausgesetzt sind, in denen wir leben. Warum? Deswegen, es breitet sich aus wie der Krebs. Man nimmt das gerne an, natürlich, weil es dann wohl tut. Selbstverleugnung tut nie wohl für den natürlichen Menschen. Das schmerzt ihn kolossal. Hier wird deutlich, dass es einen Kampf gibt zwischen dem Geistlichen, der geistlichen Führung des Gläubigen und der fleischlichen Nachfolge. Dass es in uns auch einen Kampf gibt zwischen dem Geist Gottes und unserem natürlichen Leib. Er möchte bestimmen. Er will nicht bestimmt werden. aber der Geist Gottes in uns will die Oberherrschaft haben. Und das schreibt Paulus auch an die Galater im 5. Kapitel. Das macht er da ganz deutlich im 17. Vers und sagt, das ist es. Das Fleisch, das heißt der natürliche Mensch, gelüstet zu streiten gegen den Heiligen Geist. Und den Geist gegen das Fleisch, dieselben sind gegeneinander, dass ihr nicht tut, was ihr wollt. Das heißt also, der Leib streitet dagegen, um uns deutlich zu machen, dass wir die Unterstellung unter den Heiligen Geist nicht vollführen sollen, obwohl uns das gut tut, wenn wir das machen. Ja, sie streiten gegeneinander. Wir sollen, wenn möglich, nicht tun, was uns gut tut. Darum dieses Aufbegehren. In Vers 16 steht ja auch, wandelt aber im Geiste, dann werdet ihr die Lüste des Fleisches nicht vollbringen. Das Fleisch will immer gegen den Geist aufstehen und uns damit hineinziehen. Die Leiden sind aber angesagt in der Nachfolge Jesu. Sie sind uns nicht verschwiegen. Der Apostel Petrus, der ja auch persönlich durch viel Leiden gegangen ist, aber immer in der Herrlichkeit Gottes blieb, schrieb in seinem ersten Brief, Kapitel 4, Vers 1, weil nun Christus im Fleisch für uns gelitten hat, also hier müssen wir das betonen, im Fleisch, im äußeren Menschen für uns gelitten hat, darum wappnet euch mit demselben Sinn, denn wer am Fleisch leidet, der hört auf von Sünden. Also die Leiden, die wir äußerlich durch die Nachfolge Jesu haben, sind wichtig und nützlich. Allerdings verstehen wir, dass der Leib das nicht will und deswegen gerne Lehren annimmt, die ihm gut tun, worin er sich selber noch verwirklichen kann. Ja, deswegen greift um sich wie der Krebs. Oder lesen wir dazu noch eine Stelle aus dem Römerbrief, Kapitel 8, Vers 12 und 13. Wir sind nun, liebe Brüder, Schuldner nicht mehr dem Fleisch, dass wir danach leben müssen. Denn wo ihr nach dem Fleisch lebt, werdet ihr sterben. Wo ihr aber durch den Geist des Fleisches Geschäfte tötet, werdet ihr leben. Und unsere Seele will leben, unsere Persönlichkeit will leben. Wir merken das. Aber Paulus sagt, das sind die Anfechtungen in dieser Welt. Darauf müsst ihr achten, dass ihr diesen Anfechtungen nicht erliegt. Wichtig ist also immer die innere Erneuerung zum Leben mit Gott. Darum im 2. Korintherbrief schrieb der Apostel Paulus das dann auch im 4. Kapitel Vers 16. Er sagt eindeutig, der äußere Mensch verdirbt. Also verderben heißt immer Schmerz. Leid. Aber der Innere, auf den es ankommt, wenn ihr bei Christus bleibt, wird jeden Tag erneuert. Jeden Tag. Und davon profitiert sogar auch der äußere Leib, soweit es nötig ist. Was war also hier geschehen in diesem Abschnitt, den Paulus an Timotheus schrieb? Da gab es den Hymenäus und den Philetus. Der Hymenäus, der wurde ja schon bereits auch im ersten Brief genannt, im Zusammenhang mit Alexander, dass diese vom Glauben irregegangen sind. Und diese hier genannten wie Philetus, sie haben bestimmt einen guten Anfang im Glauben an die Erlösung Jesu Christi von Sünde und Tod gemacht. Aber sie sind zurückgefallen. Zurückgefallen in die menschliche Nachfolge, zurückgefallen in das menschliche Denken. Und sie verbreiteten dadurch eine menschlich erdachte Lehre, dass nämlich die Auferstehung der Toten bereits geschehen ist. Ist geschehen. Dadurch wurden viele infiziert. Und was lesen wir? Dass sie vom Glauben abfielen, das heißt, na, dann brauchen wir ja gar nicht mehr glauben. Dann sind wir offenbar ja nicht dabei. Oder durch diese Lehre hat man Öl auf die Irrlehre gegossen, dass die Auferstehung keine persönliche ist zum ewigen Leben, sondern nur eine Weiterführung in der nächsten Generation. Das glaubten nämlich die Griechen dann auch. Ich lebe in meinen Kindern weiter, in meinen Kindeskindern weiter. Und andere wiederum glaubten dann, reinkarniert zu werden, nochmal zu kommen. Die Auferstehung ist schon geschehen, also passiert jetzt höchstens nur noch was, dass ich nochmal wiederkomme und nochmal wiederkomme und nochmal wiederkomme, noch ein besseres Leben führen kann. Aber durch diese Lehre sind auch andere mit verunsichert worden, nämlich die dann dachten, dass vielleicht die Entrückung schon stattgefunden hat, die Auferstehung schon stattgefunden. Wir lesen das im Thessalonicher Brief, wo Paulus sagt, bitte, lasst euch das nicht erzählen. Das stimmt nicht. Das ist aus dem Geschwätz entstanden. Die Auferstehung sei schon geschehen. Nein, sie dachten nämlich, sie sind zurückgeblieben. Der Tag des Herrn, Gerichtstag ist jetzt da und wir sind einfach nicht dabei bei der Auferstehung und bei dem ewigen Leben. Wir sind jetzt unter dem Gericht. Und dann lässt der Glaube natürlich nach, dann haben wir keine Hoffnung mehr. Ja? Aber in 1. Korinther 15, 12, da spricht Paulus auch nochmal ganz deutlich und sagt, Christus wird gepredigt, dass er sei von den Toten auferstanden. Wie sagen denn etliche unter euch, die Auferstehung der Toten sei nichts? Hier geht es natürlich dann auch gegen die leibliche Auferstehung. Wir wissen, selbst heute ist in christlichen Kreisen die Diskussion, die habe ich selber schon gehört, darüber, ob Christus leiblich oder nur geistlich auferstanden ist. Und die unterschiedlichsten Argumente werden da ins Feld geführt. Er ist geistlich auferstanden, deswegen konnte er durch die Türen gehen. Wäre er leiblich auferstanden, hätte er nicht durch die Türen gehen können. Also solche Argumentation führt man. Jesus ist aber leiblich auferstanden. Darum geht es, dass er den Tod im Leibe besiegt hat, damit auch unser Tod besiegt ist. Denn die Sünde wohnt im Fleisch und der Tod ist darüber ausgesprochen worden. Ist die Auferstehung der Toten nichts, dann ist ja Christus auch nicht auferstanden. Ist aber Christus nicht auferstanden, dann ist unsere Predigt sogar vergeblich. So ist sogar euer Glaube vergeblich. Wir würden auch erfunden als falsche Zeugen Gottes, dass wir gegen Gott gezeugt hätten, er hätte Christus auferweckt, den er gar nicht auferweckt hätte, wenn doch die Toten nicht auferstehen. Denn so die Toten nicht auferstehen, so ist Christus auch nicht auferstanden. Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube eitel, so seid ihr noch in euren Sünden, so sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Also wenn Jesus nicht leiblich auferstanden ist, deswegen auch im Lukas-Evangelium dieses Zeugnis Jesu vor den Jüngern im 24. Kapitel, Vers 39, wo er sagt, habt ihr nicht was zu essen? Ich bin kein Geist. Ein Geist kann nicht essen. Ihr sollt sehen, ich bin leiblich auferstanden. Und das ist das, was auch hier im Timotheusbrief angedeutet wird, dass solche falschen Lehren aufgebracht werden, dadurch, dass die Führung im Heiligen Geist nicht mehr vorhanden ist. Und wenn diese andere Variante, dass Jesus Christus seine Gemeinde bereits entrückt hat, stimmen würde, wäre Mission überflüssig. Und es ist ja erschreckend, wenn man das liest, und ich kann den Namen ja ruhig nennen, weil es in öffentlichen Zeitschrift steht und sogar im Bestsellerliste, dass das Buch von dem ehemaligen Altkanzler Helmut Schmidt, ja, auf Platz 1 in den letzten Wochen der Buchbestsellerlisten steht. Es heißt Außer Dienst. Und darin macht sich dieser deutsche Altkanzler Gedanken über die gegenwärtige Politik und die Entwicklung Deutschlands in Zeiten der Globalisierung. In einem Kapitel über Religion, Vernunft und Gewissen schreibt Schmidt auch über seinen Glauben. und sein Verhältnis zum Christentum. Und darin verurteilt er die christliche Mission als Verstoß gegen die Menschlichkeit, weil niemand das Recht habe, einen anderen von seiner Religion abzubringen. Wenn jemand glaube, allein seine Religion sei von Gott offenbart und gesegnet und deshalb sei es seine Pflicht, sie zum Sieg über andere Religionen zu führen, dann verstößt er gegen die Würde und die Freiheit des Andersgläubigen. Er ist deshalb ein böser Mitmensch. Also somit, wenn Christen Mission betreiben, weil sie nämlich glauben, dass Jesus Christus der einzige Weg ist, sind es alles böse Menschen. Und dieses Buch steht auf der Bestsellerliste ganz oben und wird fleißig gelesen. Merken wir, das sind alles so Nebenwege, die dann auch hier im Timotheusbrief angesprochen sein konnten, dass einige sagen, ach, die Auferstehung ist schon längst geschehen, ihr braucht ja gar nicht mehr missionieren. In unterschiedlicher Weise geschehen. Und dadurch soll Gemeinde Jesu lahmgelegt werden. Timotheus ist es ans Herz gelegt worden, darauf zu achten, dass die Führung unter dem Heiligen Geist bleibt. Sie ist notwendig, damit ungeistliches Reden ferngehalten wird und das Leben des Wortes Gottes im Herzen der Einzelnen pulsiert und somit Wegweisung gibt. Paulus ermuntert also Jesus Christus, den einzigen Erlöser von Sünde und Tod, weiterhin zu bezeugen, daran festzuhalten, dass es keinen anderen Weg des Heils gibt, dass es nur diese eine Wahrheit gibt und dass der Missionsauftrag weitergeführt werden muss bis zur Wiederkunft des Herrn. Denn Petrus rief laut aus nach Pfingsten, es ist in keinem anderen Heil. Es ist uns kein anderer Name unter dem Himmel gegeben, darin die Menschen selig werden sollen, außer in dem Namen Jesu Christi. Also Vorsicht vor dem gefährlichen Rückfall. Soweit zu diesen Versen. Wir freuen uns, Herr Jesus Christus, dass wir dein Wort haben und du mahnst und warnst uns vor den Gefahren dieser Zeit. Und wir bitten dich von Herzen, dass wir unter der Führung des Heiligen Geistes sind und bleiben, dass wir uns nicht selbst leben und nicht auf religiöse Meinungen hören und unser Leben darauf abstellen, sondern wir wollen nicht nur im Geist begonnen haben, dir zu folgen, sondern auch weiterhin unter deinem Geist bis zum Ziele geführt werden und danken dir, dass du es tust. Amen.